Willkommen, liebe Gäste hier in unserem gläsernen Studio in Schwabing und an alle, die diesen Podcast eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur 278. Sendung von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig, Gastgeber und Moderator dieser Sendung vom Literaturradio Hörbahn und an meiner Seite begrüße ich heute meinen Co-Moderator Karl Engleitner. Gemeinsam freuen wir uns sehr, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Helmut Sedelmeier, Autor des Buches Sammlungen in Bewegung, historische Essays. Helmut Sedelmeier ist ein ausgewiesener Kenner der Geschichte und widmet sich in seinem neuen Buch den vielfältigen Wegen und Wandlungen von Sammlungen. Ob Kunst, Wissen oder Alltagsgegenstände, er zeigt, wie Sammlungen über die Jahrhunderte hinweg nicht nur Orte der Bewahrung, sondern auch der Veränderung und des kulturellen Austauschs waren. Seine Essays führen uns durch die Geschichte und laden dazu ein, die Dynamik hinter den Dingen zu erkennen, die wir sammeln und hüten. Gerade haben wir einen kleinen Einblick in das Buch bekommen dürfen. Es ist ein Werk, das historische Forschung und erzählerische Leichtigkeit verbindet, manchmal fast so spannend wie ein Krimi, wenn es darum geht, die Geschichten hinter den Sammlungen zu entschlüsseln. Wir sind gespannt, was uns Herr Sedelmeier heute über die Hintergründe, seine Arbeitsweise und die Entstehung dieses Buches berichten wird. Und natürlich, wer ist der Autor, der sich dieser besonderen Perspektive auf die Geschichte verschrieben hat? Auch das werden wir heute sicher oder vielleicht erfahren. Lieber Herr Sedelmeier, herzlich willkommen zu unserer 278. Sendung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns ins Studio nach Schwabing gekommen sind. Ich freue mich auch, lieber Karl, dass du wieder mal dabei bist und sozusagen als, derjenige, der von uns deutlich mehr von der Sache versteht, mitmacht. Dankeschön. Nochmals herzlich willkommen an alle. Gibt es eine Musikrichtung, die Sie besonders mögen?
Oh ja, ich mag schon klassische Musik sehr gern, da insbesondere Bach. Aber ich mag auch neuere Musik. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester und bin so musikalisch, was die wilde Musik oder die Popmusik anbelangte, in den 60er, 70er Jahren noch verhaftet. Und da gibt es natürlich für mich ganz große Figuren wie Bob Dylan oder Bands, die ich auch dann früh im Zirkus Krone noch gehört habe hier in München. Mhm. Ja, Fleetwood Mac oder so, die gibt es ja, glaube ich, immer noch. Ja,
also vorsichtig mit der Axt sozusagen.
Ja, und ja, so bin ich eigentlich unterschiedlich interessiert, aber natürlich auch Mozart und Bach.
Und passen gut zu Fleetwood Mac, also so ist es nicht.
Ja.
Wenn ich Sie jetzt frage, was ist das seltsamste Schriftstück oder Stück oder Ausstellungsstück oder was auch immer, das Sie gefunden haben jemals?
Ja, also so das, was ich jetzt vorhin vorgetragen habe, ja, mit diesem Eintrag, den fand ich schon sehr berührend, ja, so von diesem Leser, wahrscheinlich ist es ein Leser gewesen, könnte auch eine Leserin gewesen sein, in diesem Buch, der Inventoribus Rerum, der eben halt fast ein Jahr gebraucht hat, um dieses Buch zu lesen und dann ja in diesen berührenden Worten schildert irgendwie, dass er jetzt ans Ende gekommen ist und Gott dafür dankt, ja, und aber eben gelehrt Latein und Griechisch, ja, und ja, es gibt so andere schöne Stellen in dieser Erfinder-Enzyklopädie, der Inventoribus Rerum, der ja die Erfinder von allen Dingen erklärt, unter anderem auch den Buchdruck. Da ist es auch interessant, wenn man die verschiedenen Ausgaben vergleicht. In den frühen Ausgaben wird es nicht Gutenberg zugeschrieben, den wir ja als Erfinder des Drucks mit beweglichen Lettern, muss es ja immer betonen, weil der Buchdruck das früher auch schon gegeben hat, der das einem Petrus zuschreibt, ja. Und dann aber in, glaube ich, ab der vierten Auflage wandert dann Gutenberg rein und da gibt's dann auch ganz heftige Marginalien, ja, so, das ist für die Leser dieses Buchs sehr wichtig gewesen, ja, und wird dann meins und wird dann unterstrichen und auch ein Kommentar dazu und auch zu dem Verlag und so weiter, ja. Also es ist ja immer so, dass die diesen Büchern mit den Marginalien so das Wissen dann auch fortgeführt, erweitert wird oder auch korrigiert wird, ja, so.
Mich würde zwei Dinge interessieren jetzt aus den ersten Ausführungen. Das eine ist, du hast ganz kurz gesagt, ja, vielleicht auch eine Frau. Das hat mich ja beschäftigt beim Durchgehen deines neuen Bandes. Frauen werden dort nicht erwähnt. Sammeln Frauen nicht in der Vormoderne?
Ja, ich meine, ich habe ja so spezielle Fälle ausgewählt, ja. Und das ist auch, muss man heute immer bedenken, ja, so mit auch Forschungsanträgen, ja. Wir haben auch mal einen Antrag gemacht und da war zu wenig Frau drin, ja, dann wurde er abgelehnt, ja, so.
Meinst du das ganz ernst? Ich meine das gar nicht.
Ja, ja, klar. Das ist in diesen vier Fällen mir nicht untergekommen, ja, so. Aber wenn es jetzt um die Marginalien geht, ja, und um die Leser, ich sage ja auch immer Leserinnen und Leser, ja, das kann man nicht sagen, dass das auf jeden Fall immer Männer gewesen sind. Aber diese Personen, die hinter den Marginalien sind, sich verstecken, ja, also die rauszubekommen, das wäre eine unglaublich aufwendige Arbeit und die habe ich irgendwie in diesem Projekt nicht gemacht, ja.
Aber auch in früheren Arbeiten, jetzt auch bei deiner Arbeit Werkstätten des Wissens zwischen Renaissance und Aufklärung, kommen wenig.
Ah, doch, da kommen schon wenige. Wenig, ja.
Oder auch in dem Aufsatz, den
lieber Karl, harte Kritik, ja.
Nein, aber auch den Aufsatz, den ich kürzlich von dir gelesen habe mit der Freundschaft, da erwähnst zwar manchmal Frauen und aber sonst eben die typischen Männerfreundschaften der Vormoderne.
Das hat damit was zu tun, welchen Kreis von Freundschaft ich da untersucht habe, das Gleimhaus in Halberstadt, ja. Und das waren nun irgendwie hauptsächlich Männer. Es gibt schon auch Frauen und da und dort kommt auch in diesem Aufsatz eine Frau vor, ganz kurz, ja. Aber so, das ist abhängig einfach auch von den Gegenständen, mit denen man sich beschäftigt, ja. So, und in diesen vier Fällen, und da kommt es schon öfters auch vor. Ich habe eine Kollegin, mit der ich viel zusammenarbeite, die Anne Blair, eine Harvard-Professorin. Harvard ist ja zurzeit auch gerade wieder groß in der Diskussion. Und die macht sehr schöne Untersuchungen zu Frauen. Die zeigt zum Beispiel, dass bei vielen Büchern, die entstanden sind, wo es eben halt um die Informationsbeschaffung geht, die Ehefrauen hauptsächlich eingesetzt wurden. Und das wird dann auch so beschrieben und da gibt es dann zum Teil auch Quellen, ja. Also so in das Buch, was jetzt hoffentlich bald rauskommt, heißt Hidden Hands, ja. Also das, was sozusagen hinter den männlichen Produkten, ob es Büchern oder anderes ist, ja, oft Frauen eben viel stecken, ja. So, das macht die und untersucht die. Und dieses Buch wird bestimmt ganz toll und da kommen dann Frauen ganz viel vor, ja. So.
Also ich hätte es auch gar nicht als Kritik verstanden, sondern als einfach eine Informationsfrage, ob das da zu der Zeit ob Frauen, sammelnde Frauen eine Rolle gespielt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eher nicht so war. Die hätten oftmals gar keine Möglichkeiten, oder?
Ja, klar, ja, wenn es jetzt um die, man muss ja auch unterscheiden. Es gibt die Privatsammlungen. Und es gibt die damals eben fürstlichen Sammlungen oder adligen Sammlungen. Und inwieweit so in bestimmten adligen Sammlungen auch Frauen mitwirken, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass es eher Männersache gewesen ist.
Aber auch in dem Epilog, den wir gerade gehört haben, problematisierst du ja die Bedeutungswandel oder Begriffsentwicklung des Begriffs Provenienz.
Aha.
Wenn man jetzt heute sich überlegt, aufgekommen ist der Begriff im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Aha. Selten, dass da Werke für Frauen restituiert werden, meistens Männer.
Ja, aber da geht's ja auch um Familien, ja. Also wenn die in der Nazizeit enteignet wurden.
Die männlichen Namen.
Ja, das stimmt, ja. Also aber in diese Provenienzforschung bezogen auf den Nationalsozialismus, da bin ich jetzt auch gar kein Spezialist. Ja, da kenne ich mich nicht aus.
Ich wollte überhaupt noch was sagen, was uns verbindet, was uns also vielleicht sogar ziemlich stark verbindet. Sie haben von der Augusta gesprochen letztendlich. Und ich komme aus Wolfenbüttel.
Wusste ich nicht. Ich wusste, dass Sie in Braunschweig gearbeitet
haben. Das ist meine Augusta sozusagen. Ja, und ich war da ganz viel.
Ja.
Und ich weiß nicht, Sie haben es vielleicht vor Augen, davor steht Lessing als Beispiel. Und der heißt in Wolfenbüttel immer Satan der Leise von Messing.
Habe ich auch schon mal gehört.
Ja, so, ja. Also insofern ist das auch...
Habe mich sehr wohl gefühlt in Wolfenbüttel.
Das freut mich sehr. Ich war
ja mit Unterbrechungen da 4 bis 5 Jahre oder so.
Ah, wunderbar. Ja. Nee, also da haben wir eine gemeinsame Geschichte. Und welchen Eindruck hatten Sie von...
Also ich habe das geliebt und vor allem Wolfenbüttel ist ein Ort, wo international ganz viele Studenten und Wissenschaftler zusammenkommen und angefangen hat es bei mir in Wolfenbüttel, als ich meine Promotion schrieb. Da gibt es die Sommerkurse, ja?
Ja, genau. Ja.
Und die sind dann immer 4 Wochen. Ich glaube, Karl, du warst auch mal bei einem Sommerkurs. Ich habe später dann auch einen mal geleitet sogar. Ja,
die waren schon in der Mühle, ne? Dann, oder in der alten, in der alten Wassermühle da, oder nicht?
Nein, die waren in Dings.
Waren die noch in Augusta
selbst? Augusta, unterschiedliche Orte.
Ja, verstehe, ja.
Und das war für mich deswegen auch wunderbar, weil sehr viele Freundschaften da geknüpft wurden, die ich heute noch habe. Ja, so, die darauf zurückgehen, also Verbindungen eben auch ins Ausland oder zum Beispiel die vorher genannte Ann Blair, die habe ich auch in Wolfenbüttel kennengelernt bei einer Tagung. Mhm. Und ja, also ein, aber auch als Stadt, ja, man kann sich in Wolfenbüttel halt so vorstellen, wie eine Stadt im 17. Jahrhundert war. Ja, so in Göttingen ist dann 18. Jahrhundert und wenn man da in Wolfenbüttel läuft und ja, es ist, ja, die Menschen sind auch freundlich und wunderbar gewesen. Ja, also mir hat das gut. Ich hätte da auch mein Leben verbringen können, aber ich musste wieder zurück nach München.
Sehen Sie, und ich bin da weggeflogen sozusagen. Aber
ach so, mir hat es nicht gefallen.
Doch. Es ist schon ein schönes Städtchen, aber bei meinem Job als Neurophysiologe muss man dahin gehen, wo man wirklich was machen kann.
Ja,
Forschung machen kann. Und Braunschweig war da an der Stelle zu klein.
Aber Wolfenbüttel ist halt mit Büchern, ja.
Ich konnte
ja auch ins Magazin, ja, und durfte da frei rumsuchen und solche Möglichkeiten.
Das ist schon toll.
Das Bibliotheksgebäude ist aber nicht aus der Zeit.
Das ist wilhelminisch. Das alte, schöne, die Rotunde, das haben sie abgerissen. So.
Naja, aber zumindest ist da Lessings Wohnhaus daneben. Ist schon ganz schön. Aber jetzt sind wir vom Thema direkt ein bisschen abgekommen. Karl, ich übergebe einfach an dich.
Ja, also mich beschäftigt immer noch das, was du vorgelesen hast. Also einerseits eben die Frau. Da hat es mir ja nun groß Auskunft gegeben, aber auch das Sammeln an sich. Wann kann man denn von Sammeln sprechen und was charakterisiert eine Sammlung?
Naja, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Hat man natürlich, wenn man es jetzt anthropologisch sieht und ganz allgemein fast immer, er gehört zu Menschen dazu, aber diese besonderen Sammlungen, die hier in dem Buch auch interessieren, die beginnen im 16. Jahrhundert, ja. Also die Kunstkammer oder diese enzyklopädischen großen Repräsentationen von Welt, ja, das müsste man sagen, das müsste man im 16. Jahrhundert. So, das hat was mit der europäischen Expansion zu tun. Das ist ja auch das, wie die Kunstkammern zusammengesetzt sind. Das ist immer zusammengesetzt eben aus allen, Australien ist noch nicht bekannt gewesen, aber aus allen sonst bekannten Kontinenten. Und das ist jetzt natürlich aber eine spezielle Art von Sammlung. Im Mittelalter gibt's Reliquiensammlungen, ja. Das ist wieder ein ganz eigenes Gebiet, ja, wo ich mich irgendwie nicht auskenne, aber das sind natürlich auch Sammlungen, ja, so. Und die haben ein bisschen auch zu tun dann auch mit dem, was irgendwie in der frühen Neuzeit an Sammlungspraxis entsteht. Aber ich muss dazu sagen, ist ja der Titel Sammlung in Bewegung. Also ein eigentlich spezialisierter Sammlungshistoriker bin ich gar nicht. Ja, so. Mich hat nur eben halt dieser neue Ansatz gereizt oder interessiert, dass man jetzt für Sammlungen sich nicht mehr nur in dieser Hinsicht interessiert, dass man eine bestimmte Sammlung genau untersucht, sondern wie diese Objekte sich bewegen. Deswegen eben Sammlungen in Bewegung und bezogen jetzt auf die Kunstkammer hier in München habe ich mich auch nur auf einen bestimmten kleinen Bereich konzentriert, eben welche Objekte aus Russland waren da, ja. Und irgendwie das habe ich dann verfolgt und überlegt oder woher die eventuell kamen und so weiter, ja, so. Aber das basiert natürlich, ich über die Kunstkammer gibt's wunderbare Literatur und Editionen und das Inventar und so weiter. Ja, das ist jetzt nicht so mein engeres Feld, ja, so.
Und so das Sammeln des 16. Jahrhunderts greift, so wie generell das 16. Jahrhundert knüpft, versucht, an die Antike anzuknüpfen.
Ja, also im Antiquarium halt, wo es dann um die Skulpturen und natürlich das, ja klar, ja.
Ja, so. Aber auch so die antiken Sammlungen, Antike gab es ja auch schon Sammlungen.
Klar, ja, sicher.
Wenn man versucht, daran anzuknüpfen.
Ja, also inwieweit es da jetzt konkrete, das würde ich jetzt gar nicht
bei
so wissen.
Bei Freundschaften zumindest, also ja. Bei manche gibt es ja mal so Bezug zu Mäzenas, als bei Offenbach.
Ja, 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 klar, sicher. Aber das ist ja.
Die Freundschaften hat der Freundschaftskult.
Ja, ja, aber das Freunde ist ja sammeln. Freundschaft. Ich habe jetzt gedacht, du meinst jetzt sammeln, ja. Da könnte ich jetzt nicht so genau gut Auskunft geben, jetzt über welches, inwieweit irgendwie die Antike ein Vorbild spielte, irgendwie für die Sammlungspraktiken und die entstehenden Sammlungen im 16. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Kunstkammer, ja, so. Natürlich waren sie alle Antiken begeistert, ja, aber ob es da Muster oder in der Hinsicht eben halt eine Bezugnahme gab, das weiß ich gar nicht. Ja.
Ich glaube, für unsere Zuhörer ist es notwendig, dass sie nochmal sagen, was sie eigentlich genau machen. Also mit anderen Worten, eine einfache Zusammenfassung dessen, was doch relativ abstrakt und relativ akademisch in dem Editorial geschildert wurde. Also ich fange mal an und Sie korrigieren mich oder führen es fort. Also Sie gehen in Bibliotheken, gucken nach, was die Menschen dort in die Bücher geschrieben haben, zum Beispiel, und machen sich da Gedanken drüber.
Dieses mit den Marginalien oder mit den Notizen in Büchern und auch jetzt bezogen auf die Zensurpraktiken, ja, das ist jetzt nicht im engeren Sinn etwas, was mit den Sammlungen oder mit diesem Buch zu tun hat. Ich habe das da im Epilog nur aufgegriffen, ja. Die vier Fälle, die ich da verhandle, ja, so, das ist einmal die Kunstkammer, da versuche ich schon auch die Kunstkammer als ein ganz Gesamtensemble, also die Kunstkammer, die in München gegründet wurde unter Albrecht V., also den Gesamtzusammenhang, aber dann konzentriere ich mich auf diese russischen Objekte, ja, und da gibt es kein Objekt, was bis zur Gegenwart gelangt ist, ja, so. Und ich habe dann versucht, die Provenienz herauszubekommen. Da gibt es einen Reichstag in Regensburg 1576, wo sicherlich einige Objekte herkommen, aber ich konnte es jetzt nicht genau nachweisen, aufgrund dann, dass die Dokumente das nicht eindeutig belegt haben. Ja, aber das hat mich interessiert, ja, und im Zusammenhang damit eben halt auch bezogen auf den Titel Sammlung in Bewegung eben versucht zu rekonstruieren, eben Reichstag von Regensburg, dann Kunstkammer. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Das ist aber etwas, was ich dann nicht genauer untersucht habe, und bei den russischen Objekten gelang mir das auch nicht. Ja, also so, das ist so der Fall Kunstkammer. Dann habe ich mich auseinandergesetzt eben mit der Marienbibliothek in Halle an der Saale. Ja, das ist auch eine Bibliothek, die mir ans Herz gewachsen ist. Und das ist eine besondere Bibliothek, weil es einerseits ist es die älteste Kirchenbibliothek, protestantische Kirchenbibliothek, die heute noch existiert. Mhm. Ja, und sie setzt sich aus verschiedenen Stiftungen zusammen. Ja, und da habe ich dann eine Stiftung von einem Wissenschaftler untersucht, wo hat er diese Bücher her, und da konnte ich mehr rausbekommen, ja, und da ging es aber eben auch darum, woher kamen diese Objekte, wie kamen sie in die Marienbibliothek und wie haben sie bis heute überlebt, ja, in dieser Marienbibliothek, warum, ja, das ist ein bestimmtes Modell irgendwie, das für die Marienbibliothek Gültigkeit besitzt, dass die ihre Bibliotheken gestiftet haben, dass die eben verlangt haben, dass sich nichts verändert, ja, so. dass die Aufstellung genau so bleibt, wie es dann im 17. oder 18. Jahrhundert in die Bibliothek gekommen ist, ja. Und das hat mich auch fasziniert, weil das kann man dann so nachvollziehen heute noch, wenn man dann eben in der Marienbibliothek herumgeht. In dem Zusammenhang hat mich auch die Frage beschäftigt, das hat mich dann auch beschäftigt, bezogen auf die Hofbibliothek, die heutige Staatsbibliothek und die Kunstkammer. Warum ist es so, dass die Überlieferungssicherheit ja bei Bibliotheken größer ist als eben bei den Objekten, die ehemals in Kunstkammern waren? Warum ist das so? Ja, da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht und darüber handeln die Abschnitte auch ein bisschen. Ja, so der Unterschied in der frühen Neuzeit zwischen Bibliothek und Naturaliensammlung oder eben auch an Antikensammlung oder andere Sammlungen ist eigentlich gar nicht so sehr groß, weil das ist auch ineinander verwickelt. Ja, so. Dennoch ist die Bibliothek mit ihren Büchern auch schon damals eben halt ein eigener Sammlungszusammenhang. Ja, und eben warum ist es so, dass von den Büchersammlungen das meiste eben, ja, das meiste oder ein großer Teil bis heute in die Gegenwart gekommen ist, und in der Kunstkammer ist es nur ein ganz kleiner Teil, ja. Mhm. Und das kann man generell da auch so sagen. Man kann natürlich jetzt viel ausführen, warum und wieso, ja.
Ja, aber mich würde tatsächlich interessieren, das warum. Also wie kann man es zusammenfassen? Ich kann mir das gut vorstellen. Es ist leichter beim Umräumen zum Beispiel oder in den Zeitläuften, ja, dass ich dann meine gesammelten Kristalle oder was auch immer verliere. Und aber meine Bücher unbedingt retten will und kann und sowas.
Naja, man muss auch da unterscheiden, private Sammlung und eben öffentliche beziehungsweise fürstliche Sammlung. Und wenn man diesen Vergleich anstellt zwischen Büchersammlung und eben Kunstkammer beziehungsweise Naturalien oder andere Objekte, die in der Kunstkammer waren, die Kunstkammer ist schon etwas, was in diesem enzyklopädischen Zusammenhang, wie sie entsteht im 16. Jahrhundert, eigentlich eine neue, in Anführungszeichen, Institution. Die Bibliothek ist eine ganz alte, allein schon als Institution, eine ganz alte Einrichtung. Dann gibt's natürlich auch den Unterschied bei der Bibliothek oder bei den Büchern, ist ja von vornherein auch eingeschränkt, aber dennoch eben halt, die werden benutzt, ja.
Genau.
So, also ein Buch kann man auch in der frühen Neuzeit ausleihen, ja, so. Und das kann man bei den Kunstobjekten oder bei den Naturalien für Spezialisten zum Teil schon auch, aber eben nicht in der Weise wie bei Büchern. Da gibt es eben dann doch auch einen Unterschied. Andererseits, also das gibt dann die Differenzen. Andererseits gibt es eben im 16. und 17. Jahrhundert auch eine sehr große Nähe zwischen dem, was sonst in der Kunstkammer ausgestellt wird und in einer Hofbibliothek, ja. Also man macht sich oft nicht klar, dass eine Bibliothek, also eine fürstliche Bibliothek oder Adelsbibliotheken oder wie Wolfenbüttel in dem 16., 17. Jahrhundert was ganz anderes war wie heutige öffentliche Bibliotheken, ja. Der entscheidende Unterschied oder die moderne Bibliothek, wie wir sie kennen, öffentliche Bibliothek, wie wir sie kennen, entsteht erst eigentlich im 19. Jahrhundert. Und der entscheidende Unterschied zu den früheren Bibliotheken ist der, dass heutige Bibliotheken, grob gesagt, irgendwie aus drei Elementen sich zusammensetzen, ja. Es gibt das Magazin, wo die meisten Bücher sind, ja, also versteckt, dann und werden dann bestellt und dann werden sie herangebracht, also Magazin, Verwaltungsbüros, ja, und Lesesaal, ja. Mhm. Und wenn man auf eine frühneuzeitliche Bibliothek schaut, ja, dann ist es immer eine Schaubibliothek. Alle Bibliotheken sind, also alle Bücher sind in einem Raum oder manchmal auch in mehreren Räumen, aber immer aufgeschrieben. Es gibt kein Magazin und es gibt auch keinen Lesesaal, ja. Wenn, gibt es so ganz kleine Lesestuben, 2, 3 oder 5 Leute irgendwie dann im 18. Jahrhundert. Aber dieses Phänomen, was wir gewohnt sind, wenn wir in eine öffentliche Bibliothek gehen, Lesesaal, ja, Das gibt es nicht in den frühneuzeitlichen Bibliotheken, ja. Mhm. Abgesehen davon, dass natürlich die Zugänglichkeit auch beschränkt war, sehr stark, oder eben halt auch die Suchinstrumente auch nicht frei verfügbar waren, ja, wie dann die Zettelkataloge, die dann entstehen, im Übrigen auch erst im 18. Jahrhundert, ja, mit dem habe ich mich auch beschäftigt, ja, mit den Zettelkatalogen, ja, wann, ab wann gibt es so etwas, auch für den privaten Gebrauch, ja, so, aber das schweift jetzt ab, ja.
Ja. Also ich fände an der Stelle ganz interessant, einer der wirklich großen Unterschiede ist ja, Bücher können vervielfältigt werden, während ich meine Sammlung nicht einfach vervielfältigen kann. Also wenn ich komme und ich finde das ganz, ganz toll und das ist ganz wichtig, dann nehme ich das mit, lass das abschreiben oder schreib das selber ab und dann habe ich auch Inhalte, also heute würden sagen Content. Und diese anderen Dinge haben ja eigentlich nur einen Anschauungskontent.
Genau, das sieht man sehr schön, diesen Unterschied auch in der Weise, wie eben in der frühen Neuzeit dann die Objekte verzeichnet werden, ja. Wenn man eben Kunstkammer, Kunstobjekte verzeichnet, ja, in den Inventaren, ja, da steht dann immer die individuelle Besonderheit, ja, also so, welche Farbe und so weiter. Und bei Büchern steht das in einem Katalog, das auch immer Inventarfunktion hatte, wie wir es heute noch kennen, Autor, Titel, Erscheinungsjahr und Verlag, ja, so. Das ist der Unterschied eben halt auch in der Verzeichnung, ja. Ja, was klar. Sie angesprochen haben, das zeigt sich eben auch da, ja.
Verstehe. Genau. Ich würde gerne mal zum aktuellen Neuerscheinung zurückkommen. Und zwar, du hast jetzt ja auf dem Titelbild einen Einblick in eine moderne Sammlung gewählt.
Ja.
Gibt's denn, kann man davon sprechen, dass es Tradition gibt aus der Kunstkammer?
Es gibt
in der Gegenwart gibt's.
Seit die Kunstkammer so als ein historisches Phänomen, das entdeckt man dann so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert auch mit großer Faszination. Und dann wird eben das auch in der Ausstellungspraxis zum Teil versucht, eben wieder aufzugreifen, ja. Also für die Moderne ist ja eine Kunstkammer eben ein wirres Durcheinander, ja. Seit dem 18. Jahrhundert wird es auch immer sehr schön kritisiert, ja. Es fehlt die Klassifikation, ja, so die Unterscheidung so nach Kulturen oder es sind ganz andere Unterscheidungskriterien oder Ordnungslogiken oder Anordnungslogiken, ja, so, die in der Kunstkammer herrschen. Aber diese ganz andere Art und Weise, Dinge zu präsentieren, ja, das hat dann viele auch in jüngerer Zeit fasziniert und es gibt dann wirklich auch wieder Ausstellungen, die versuchen, dieses Prinzip eben halt wieder so zu beleben, ja, so. Und so gibt es das auch in privaten Sammlungen und das Titelbild kommt so aus so einer privaten Kunstkammersammlung sozusagen.
Kann man sagen, das hat dir ein bisschen geleitet beim Zusammenstellen? Oder was hat dich geleitet beim Zusammenstellen der Aufsätze für den Band?
Ja, schon eben halt das in diesen vier Fällen zum Ausdruck kommende, der Punkt irgendwie Sammlungen in Bewegung, ja, so, ja. Oder wie meinst du, habe ich dich nicht richtig verstanden?
Ne? Ich sehe jetzt, es geht ja doch sehr weit auseinander, über die Jahrhunderte.
Ja.
Einerseits eben das Objekt Buch, aber dann eben auch eben die physikalisch-mathematische Sammlung und die Kunstkammer sind diese drei Sammlungsobjekte, so mal. Ja. Und jetzt für einen Außenstehenden nicht unbedingt zusammenhängen.
Das stimmt, ja, das kann man kritisieren, ja. Doch, was ist eigentlich der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist eigentlich...
Ich habe schon leitenden Gedanken. Das ist die Provenienz.
Genau, also dass man eben Sammlungen so betrachtet, nicht nur in ihrem festen Bestand, in ihrer Institution und in ihren Objekten zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern eben halt, dass man drauf schaut, wie sich Objekte eben halt im Laufe der Zeit, wie die zirkulieren, wie die sich bewegen oder wie sie auch ihren Charakter als ein Sammlungsobjekt verlieren. Das ist ja auch nichts Feststehendes, ja. Also werden ja auch viele Sachen dann weggeschmissen, ja, weil man sich nicht mehr dafür interessiert, ja. So die Bedeutung eines Objekts, sicherlich gibt es die materielle Gold und so weiter, ja. Aber ansonsten ist es ja etwas, was sozusagen im Zeitkontext mit Bedeutung aufgeladen wird, ja. Und es ist ja auch dann manchmal so, dass das völliges Interesse dann verliert, ja. So, diese Bewegung, ja.
Der Zusammenhang zu deiner Arbeit an dem Forschungsprojekt Lesen, Exzerpieren, Zitieren, Plagieren, Lesepraxis. Ist da ein gewisser Zusammenhang oder kann man das so ein bisschen als Ergebnis, als
Resümee sehen? Ja, natürlich, Exzerpieren ist ja auch Sammeln, ja. Und da hat mich so das interessiert, wie eben halt auch diese Lesefrüchte, die Exzerpte, eben halt, wie die verwaltet wurden und wie sich diese Geschichte entwickelt hat, ja. Ich habe dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja, also ich war, oder zwei Dinge gibt es, die so auch eine Initiation für mich, für bestimmte Arbeiten waren, ja. Einmal, wenn ich habe mich früher stark mit Enzyklopädien und mit Wissensordnungen eben im 16. Jahrhundert beschäftigt und dann hat mich einmal das ganz früh geärgert, als jemand in einer Veröffentlichung behauptet hat, ja, das ist ja ein unglaublicher Wissenskosmos, so groß, ja, der muss einen guten Zettelkasten gehabt haben, ja. Und dann habe ich gesagt und mir gedacht, woher weiß der, dass der einen Zettelkasten hatte, ja. Weiß nicht, der Zettelkasten ist ja heute auch eine anachronistische Form der Speicherung geworden, ja, aber die meisten Älteren kennen das ja noch, ja, die Jüngeren vielleicht nicht, ja, also. Und das ist die übliche Weise, wie man eben halt eine Bibliothek erschlossen hat, ja, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren und wie man eben seinen eigenen Informationen, die man durch Lektüre oder wie auch immer gewonnen hat, eben wie man die gespeichert hat, ja, so. Und so, dann hat es jemand geschrieben, also im 16., der muss, dann haben, woher weiß er das? Und den Zettelkasten gab es nicht im 16. Jahrhundert. Da hat so, das ist so das Interesse, diese Speicherung von Informationen, ja, so, was hat das auch für eine Geschichte, ja, und der Zettelkasten, der setzt sich, oder grob gesagt, irgendwie gibt's den seit dem 18. Jahrhundert erst, ja, so. Und früher gab es einen Zettelschrank, ja, so, der von einem Mitglied der Royal Society im 17. Jahrhundert erfunden wurde, für Furore gesorgt hat in der Wissenschaftswelt und Leibniz hat zum Beispiel solch einen Zettelschrank benutzt, nicht einen Zettelkasten, ja. Und dann kann man sich fragen, ja, warum haben die so komplizierte Verzeichnungsspeicher da gehabt, eben Riesenschränke, die mit Nageln, wo Zettel hingehängt wurden und so weiter. Warum nicht einen Zettelkasten mit beweglichem Stellregister? Das ist doch viel einfacher, ja? So, das hat mich so beschäftigt. Also das hat ja auch was mit dem Sammeln und irgendwie mit der Sammlungspraxis zu tun, ja? So, ja? Und wie gesagt, die gibt's dann, also durchgesetzt hat sich dann in den Bibliotheken der Zettelkatalog erst im 19. Jahrhundert, ausgehend so vom späten 18. Jahrhundert und für die private Arbeitsweise eben auch erst im 18. Jahrhundert. Und da gibt es einen sehr schönen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, Moser heißt der ist ein Jurist gewesen, der eben ausführlich darüber schreibt, über seinen Zettelkasten, ein ganzes Buch, ja, irgendwie, und diesen Zettelkasten genau auch, wie damit umgegangen wird, wie man den bauen kann. Und er verteidigt sich, weil er hat eben halt, dem wurde vorgeworfen, naja, der schreibt ja nur so alles Mögliche zusammen, deswegen kann er so viele Bücher schreiben, ja, so. Und dann hat er eben gesagt, ja, ich kann deswegen so effektiv und so schnell schreiben, weil ich einen Zettelkasten habe, ja, und das zeige ich jetzt euch mal, ja, so.
Dieses Forschungsinteresse, das du da so beschreibst, kann man das institutionell verorten heute?
Ist das eine bestimmte Wissensgeschichte, oder?
Ja, ist das an bestimmten Unis besonders
arbeitet? Das ist schon so, auch aus der Wissenschaftsgeschichte heraus gewachsen, aber das gibt es inzwischen an allen Universitäten, dass man eben hier auch jeweils immer die Arbeitspraktiken, die Routinen und so weiter in der Wissenschaftsgeschichte untersucht und eben nicht nur die Produkte, die Endprodukte etc., sondern eben halt, wie es dazu kam.
Du hast dich in deinem Laufe deines Forscherlebens an bestimmte Unis gebunden, um dort zu arbeiten in dem Bereich? Oder wie hast du das dann für dich gelöst?
Naja, ich meine, ich bin ja jetzt im engeren Sinn kein Wissenschaftshistoriker, ja, so im harten Sinn, ja, sondern
kommst aber das, was so Böhm her von ihrer.
Ja, aber was so sich entwickelt hat die letzten 20 Jahre, ist so Wissens- und Informationsgeschichte, ja, und so das betreibe ich, ja, so. Ja. Und da geht's eben halt auch um die Techniken und Praktiken, wie Wissen generiert wird. Ein anderes Beispiel, was auch so zeigt, wie einfach dann so ein Interesse entsteht oder mit einem einfachen Problem, ja, so, oder mit einem Widerstand gegen eben halt so geläufige, selbstverständliche Vorstellungen. So, man hat lange Zeit und zum Teil wird es halt heute noch so gesehen, argumentiert, dass es in der Vormoderne bis oder in der frühen Neuzeit bis ins 17., 18. Jahrhundert eben nur Bücher nur so gelesen wurden, dass man intensiv wenige Bücher gelesen hat, ja. Und dann gab es im 18. Jahrhundert eine Leserevolution, ja, und seitdem hat sich das alles verändert. Und da gibt es einen Indiz, dass das eben auch in der im 16., 17. Jahrhundert nicht so war, ja, so das Indiz ist das Register, ja, so. Register haben Bücher seit der mittelalterlichen Scholastik, seit dem 13. Jahrhundert entsteht es, ja. Und wenn man dann ins 16. Jahrhundert schaut, ja, haben die umfangreicheren Bücher alle Register. Und zwar macht das Register oft ein Drittel des ganzen Textes aus und auch Romane haben Register. Ja, so. Und das spricht dafür, dass dieses Argument falsch ist, dass man früher die Bücher, also von vorne bis hinten und eben halt nur wenige Bücher, ja, die Register sind Suchinstrumente gewesen, ja. Und mit den Suchinstrumenten hat man selektiv gelesen, ja. Man hat nicht die Bücher von vorne bis hinten, sondern man hat ein bestimmtes Interesse und man hat in dem Register, das, wie gesagt, oft ein Drittel des Buches ausmachte, irgendwie da den Begriff gesucht und dann eben im Buch das, was man wissen wollte, ja. So. Solche Sachen, solche Selbstverständlichkeiten auch zu zerstören, das, oder,
Darf ich da kurz einhaken? Ich glaube, wir müssen uns, also mich zumindest, müssen wir noch ein bisschen erden. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, mit denen ich nicht so richtig zurechtkomme. Ich habe jetzt relativ viel gelernt, womit sie sich nicht beschäftigen. Das war relativ deutlich. Aber mir ist immer noch nicht so ganz klar, womit sie sich beschäftigen. Sie haben eben gerade von Zettelkasten und Zettelschrank gesprochen. Mhm. Mich würde interessieren, ganz konkret, warum das eine, ich meine, Zettelkasten wissen wir spätestens seit Arno Schmidt, weiß ich, was ein Zettelkasten ist, der aber zu anderen Zwecken dient als zur Registrierung von dem, was er liegen hatte, sondern zu dem, was er schreiben wollte.
Genau.
Und das hatten Sie auch, und da geht's bei Ihnen auch in der Argumentation eben zusammen. Also das möchte ich ja nochmal versuchen, mit Ihnen etwas zu trennen. Also mit anderen Worten, mich interessiert sehr, warum haben die ihre Zettelchen an die Schrankwand gehängt? Was bedeutete das letztendlich? Und was wollten Sie damit?
Was heißt, das ist ja so ein Gerät, mit dem man selbstverständlich arbeitet, ja? Also ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, halt einfach Zettelkästen gesehen und dann habe ich das auch, das System übernommen, ja?
Um Wissen zu speichern und es dann abzufragen für sich selbst.
Ja, und dann auch zu schreiben, ja?
Irgendwie,
das ist ja auch bei Wissenschaftlern so wie heute eben ein PC oder eben halt Datenbanken und so weiter benutzt werden, ist es halt der Zettelkasten gewesen, ja? Also
würde ich da einen Unterschied zum naturwissenschaftlichen Arbeiten sehen?
Ja, nee, das meinte ich aber mit dem Erden, dass wir aus dem Abstrakten so ein bisschen rauskommen.
Aber würdest du da einen Unterschied sehen?
Ich kann dir was erzählen, was ich gemacht habe. Als ich promovierte, wollte ich auch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und da habe ich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, aus dem biologischen Bereich kommt, habe ich eine Vollstelle bekommen als Kustos der Naturhistorischen Sammlung in Braunschweig. Und zwar als Kustos für die Osteologie. Und meine Aufgabe war, diese ganze Sammlung zu systematisieren. Also mit anderen Worten, das zu machen, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, das ist ja gut und schön. Aber da fängt man gerade so an mit Computern. So gerade so. Also und da war noch richtig aufwendig, ja. Und dann bin ich losgegangen, habe mir in der Informatik 2 Studenten geholt und habe dann gesagt, pass auf, ihr müsst mir helfen, eine Datenbank zu basteln. Und dann habe ich sozusagen die erste Systematik, die wir auf digitale Weise erstellt haben, in ganz Deutschland gemacht. Das war zu der Zeit völlig ungewöhnlich. Und mittlerweile geht das gar nicht mehr anders. Ja, also es gibt es gar nicht mehr anders. Aber was den direkten Anlass zu dem ist, was Sie gesagt haben, ist Provenienz. Ganz, ganz viel von diesen Ausstellungsobjekten, die toll waren, die schön waren, waren wertlos, weil wir nicht mehr wussten, wo die herkamen. Genau. Insgesamt 500 menschliche Schädel gehabt, ja. Und ich habe die nachher der Anthropologie geschenkt, damit die dort versuchen, Männer und Frauen auseinanderzuhalten und all solche Sachen zu machen.
Aber manchmal ist es ja so, in den Schädeln, da habe ich auch schon Artikel, steht dann drin, woher oder Kamerun oder wenn es jetzt aus dem kolonialen
also immerhin Zusammenhang. Immerhin schon mal was, ja, schon ja, mal ja, was. Aber genau. Wenn ich Glück hatte, stand da auch öfter mal nur Geschenk von oder gefunden das war da ganz gut schon mal. Viele Mönche waren das da in den Braunschweiger Kirchen, die hatten alle ihren Boden verloren. Und dann kamen die natürlich dann die ganzen Mönche an, ne? Und die ganzen kirchlichen Menschen dran. Was ich damit sagen will, ist einfach, es ist einfach ein Riesenunterschied, glaube ich, zwischen Bibliotheken und zwischen solchen Objekten oder solchen Sammlungen, die einfach durch Zeit an Bedeutung verlieren.
Genau, ja.
Ja. Und nicht nur durch irgendwelche Kriege oder sonst irgend sowas. Und ich habe also, wie gesagt, etliche weggegeben. Wie sieht denn das aus? Sie schreiben, einer ihrer Artikel hat ja auch irgend sowas wie, alles ist verloren gegangen oder ich hatte jetzt den genauen Titel nicht mehr.
Das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ja, da gibt es eben halt einfach einen Unterschied, ja, im Zusammenhang von gerade so naturhistorischen Objekten, also auch wenn man die Provenienz nicht rekonstruieren kann, wenn es keine Referenzen ausgebildet hat, ja, dann sind die wertlos, ja.
Richtig.
Bei Büchern ist das eben anders, Nicht nur, dass die Institution eine alteingeführte Institution ist, ja, sondern eben halt, weil man muss das Buch aufschlagen und dann kann man das verzeichnen, ja, mit Titel
und da steht
und
vor allen Dingen was drin.
Genau, ja.
Und in so einem Schädel steht ja nichts eben, drin.
Ja, ja, ja. Und das sind Unterschiede, ja, so, die eben halt, die Bibliothek ist ja auch eine Sammlung von solchen Sammlungen unterscheidet. Ja.
Ich glaube, Uwe Kulnig bezieht sich jetzt in dem Fall auf deinen Aufsatz zu den mathematisch-physikalischen Instrumenten, wo man kaum nachweisen kann,
ja, aber
woher die kommen und warum und wieso. Und
ja, aber auch da gibt es ja schon einen kleinen Teil, der
einen
tatsächlich
kleinen Teil, ja.
So und da, weil das jetzt auch Bewegung oder Zirkulation, da fand ich das halt interessant. Das war ein Bestand, ja. Und wieder dann im 19. Jahrhundert entstehen eben diese verschiedenen Sammlungen, ja, Museen meine ich, ja, und irgendwie wie dann manche Sachen eben halt ins Museum der 5 Kontinente kam, ins Nationalmuseum kam irgendwie und wie sich das aufteilt in diese neue Museumslandschaft, ja, so die eben im 19. Jahrhundert entsteht, ja. Und das ist ja auch so ein Aspekt irgendwie, wie sich das verändert, so ein Objekt irgendwie, das halt in einem bestimmten Zusammenhang war und dann kommt es jetzt in ganz anderen Zusammenhang.
Du beschreibst rein. Dann ja auch, dass die Büchersammlungen im engeren Sinne, also weitgehend, im Endeffekt in die Bibliotheken gekommen sind. Während die naturwissenschaftlichen Sammlungen...
Wie in die Bibliotheken? Das waren ja schon Bibliotheken.
Ja, aber zum Teil waren es in den Kunstkammern, kann man die Bücher...
Ah ja, aber das ist jetzt, das sind relativ wenige, ja, in der
aber
Kunstkammer.
Selbst die wenigen
aber kamen, genau, ja, klar.
Während die naturwissenschaftlichen Gerätschaften, die sind entweder verloren gegangen, oder haben dann die Institute, die Physiker, die Chemiker
da gab es dann auch Sammlungen? In der LMU, so wie Sie erzählt haben, da gab es dann auch so einen Speicher und so, das kann man auch sehr schön nachlesen. Und für die mathematischen, physikalischen Instrumente ist es deswegen prekärer gewesen, weil das Deutsche Museum eben der späteste Museumstyp war. Ja. Und einige sind ins Deutsche Museum gekommen, haben sich also in dieses Museum retten können, ja. Aber nur eine ganz kleine Zahl, ja, weil es eben naturwissenschaftliche Museen recht spät gab, ja.
Und da ist dann auch Provenienz dokumentiert.
Ja, man kann, das ist im Universitätsarchiv, kann man dann nach, da gibt's dann auch Inventare, Listen, ja. Und es gibt auch eben halt Verträge dann mit dem mit dem Deutschen Museum. Und das kann man schon gut. Mhm. Das meine ich ja auch mit Referenzen. Ja, mhm. so kann ich das dann nachvollziehen. Ja, mhm. aber wenn das dann so auf dem Speicher liegt, ohne Referenzen, ja, so mhm. Wie Sie geschildert haben, ja, ja da ja. kann man nichts machen. Kann ja, man nichts machen. Und deswegen ja. betone ich ja so in allen Beiträgen und auch in der Einleitung und dann am Schluss, wie wichtig die Referenzen sind. Ja. Wenn ein Objekt mhm. keine Referenz, also keinen Bezug irgendwie auf schafft, irgendwie herzustellen, ja, dann muss man es irgendwann mal wegschmeißen genau. und man kann nichts
damit anfangen. Dann ist die Wissensvermittlung natürlich auch mhm. einfach unterbrochen. Ja, genau. dann ist es ja. wie ein Schrank mit Büchern in einer Sprache, die kein Mensch mehr spricht.
Genau,
ja.
so.
Mhm. Nee, ich finde das schon ganz deutlich. Wie sehen Sie denn die Wissensvermittlung über solche Bibliotheken letztendlich? Hat sich das im Laufe der Zeit, die wirkliche Vermittlung, ja, mhm. geändert? Also wir schicken ja heute unsere Studenten auf bestimmte Bücher los oder irgend sowas. Mhm. Und die können daraus wirklich das lernen, was wir meinen, was ein Sockel ist. Mhm. Aber wie hat man das denn damals gemacht auf etwas breiterer Ebene? Saßen die Leute wirklich in den Bibliotheken?
Ah, das ist ja, habe ich ja vorher gemeint, ja. Also das ist den Lesesaal in dem Sinn, wie er heute existiert, das gab es nicht. Ja.
Genau, und wie machen die das?
Bücher hat man nach Hause, also nicht für jeden, aber in der Hofbibliothek, das kann man sehr schön nachvollziehen über Akten, die auch in der Staatsbibliothek überliefert sind, ja. In der Hofbibliothek hat man die Bücher, wenn auch Fernleihe, viel, ja. Also wenn einer aus Paris, ja, und der hat dann dieses Buch bekommen. Das Problem, und das wurde dann auch diskutiert oder wurde irgendwie dann als schlimm erachtet, dass viele dann nicht zurückkamen, viele Bücher nicht zurückkamen, ja. So, aber man hat nicht in der Bibliothek gearbeitet, sondern nach Hause ausgeliehen, ja. Und der Kreis derjenigen, die ausleihen konnten, war schon beschränkt. Die Universitätsbibliothek, die ja auch eine große Bibliothek ist und in Mitte 16. Jahrhundert ungefähr so groß wie die Hofbibliothek, mhm. da durften Studenten schon auch zum Teil ausleihen, ja, nach Hause, ja, aber auch da gab es immer dann wiederum Auflagen, dass man das eingeschränkt hat, wegen der, dass die Bücher nicht mehr zurückkamen. Ja, solche klar, Sachen, ja. Also ist anders gewesen, aber man konnte Bücher auch ausleihen, ja. Mhm. So.
Nee, und ich meine, da haben wir natürlich einen riesen Bruch zu heute, ne? Das ist dadurch, dass wir digitalisiert haben.
Mhm. Aber es sind ja nicht alle Bücher digitalisiert, ja. Aber es wächst und wächst und dann sicherlich und von den Altbeständen vor allem, irgendwie ist ja fast alles
digitalisiert. Ja, ich finde es übrigens interessant mittlerweile, oder dass man mittlerweile auch Sammlungen ja digitalisiert. Mhm. Jetzt nicht nur durch dreidimensionale Fotos oder mhm. sowas, sondern, also nehmen wir mal an, ich hätte einen besonders interessanten Schädel dort gefunden. Ich hatte einen zum Beispiel, der war sehr interessant, da war die ganze Geschichte aufbewahrt. Der steckte auf einem Holz, auf einem Gartenpfahl mhm. in Ceylon oder sowas mhm. und wurde dann gekauft von einem der Forschungsreisenden mhm. und da kriegt er die ganze Geschichte mit, das war die Schwiegermutter von jemandem, mhm. die hat Hydrocephalus und noch diverse andere Krankheiten und dies und dies und dies und dies und alles das war noch aufgeschrieben. Mhm. So, und jetzt würde das vielleicht einen Sinn machen, den mit einem neu modernen Drucker sozusagen, also nachzubauen mhm. einfach. Mhm. Das kann man ja ganz gut mhm. machen. Und so werden jetzt mittlerweile auch konkrete Materialien oder konkrete Objekte mhm. auch dupliziert, wie eben mhm. früher Bücher mhm. abgeschrieben. Also back to the roots, wenn man mhm. so will, ja. Und sogar noch einen Zugewinn, den man noch nie hatte.
Ja. Naja, es ist ja auch durch die generative KI verändert sich ja auch wegen Wissensvermittlung die Prüfungsformen, ja, man macht stärker irgendwie jetzt mündliche Prüfungen, ja, weniger mehr schriftliche, ja, weil ja. schriftlich kann ja die KI dann machen und dann kann man nicht messen, was ist die individuelle Leistung oder
ja, ist klar, so. Ist klar. Genau. Also insofern geht man da auch wieder zurück, ja, weil in ja, gewisser
ja.
Weise.
Ja, wobei die Mündlichkeit durch die sozialen Medien und durch die Voicemails und so weiter sowieso stärker zurückkommt, ja. Man könnte ja auch sagen, so, dass die Epoche so zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert war eine bestimmte Epoche und irgendwie jetzt geht es wieder eher zurück. Ja, ja. Ja? Also so, also, es sind
also ich versuche nur
grobe Modelle,
die
ja.
Zusammenhänge ja. herzustellen zu dem, was wir erleben. Hm. Und es ist, wie sehen Sie die Zukunft dieser Bibliotheken, dieser Sammlungen und Bibliotheken, wie sehen Sie die Zukunft? Werden die nur noch so eine Art Museum bleiben oder sich entwickeln?
Das ist ja erstaunlich, ja, wenn ich gehe weiterhin viel in Bibliotheken, ja, und man denkt sich, ja, man kann das ja alles, fast alles oder vieles runterladen auf seinem Computer zu Hause, ja. Das Überraschende ist, wenn Sie in die Staatsbibliothek in den Lesesaal gehen, ja, der ist immer voll, ja. Warum sitzen da weiterhin sogar, wenn man es vielleicht vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren vergleicht, mehr, ja? Mhm. Das hat damit auch was zu tun, dass das ein sozialer Raum ist, ja?
Das so, ist sicherlich richtig,
dass ja. Die Menschen sich dann treffen, das wird ja auch von den Bibliotheken, auch in der Architektur oder auch in der Weise, wie sie dann so Sitzgelegenheiten und Ecken und so weiter, dass die Studenten und die dort arbeiten eben so zusammenkommen und das mögen die auch, ja, so, und deswegen haben sich die Bibliotheksbesucher in Lesesälen, also in wissenschaftlichen Bibliotheken zumindest, eher verstärkt als verringert, was man so denken würde, ja. Man kann das doch vor allem alles zu Hause machen. Aber, mein Gut, das war ja früher auch schon die Bibliothek so ein Ort, auch ein erotischer Ort, irgendwie Blicke werden getauscht und so weiter. Also dieses soziale Phänomen Bibliothek, das nehmen ja dann die Bibliotheken selber jetzt auch wieder auf, ja, irgendwie, indem sie das so verstärken oder intensivieren durch die Sitzecken und viele andere innenarchitektonischen Besonderheiten, ja. So, gibt's weiterhin, ja, so.
Also mich würde mal interessieren, wie die Verteilung Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften ist. Ich glaube, da gibt's einen riesen Unterschied.
Riesenunterschied. Also, ich weiß, dass es sehr viele Juristen auch sind, ja.
Ja gut, das ist noch was anderes.
Und sicherlich ob da jetzt sehr viele Naturwissenschaftler sitzen, wahrscheinlich nicht. Aber saßen die vor 30 Jahren mehr in den Bibliotheken, meinen Sie, ja?
Wahrscheinlich. Also ich muss gestehen, ich war relativ wenig. Ah. Ich habe mir damals schon immer meine Fachartikel schicken lassen. Also insofern, das ging ja, man kriegt ja Kopien da draus. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber wir haben einfach gesagt, was wir kopiert haben wollten, dann kriegten wir das.
Das machen die Bibliotheken auch als Service.
Machen, das war eigentlich auch damals. Mhm. Also in der Bibliothek selbst war ich selten, tatsächlich. Mhm. Ich hatte gar keine Zeit dazu. Ich musste mal arbeiten. Nee, aber insofern finde ich das schon sehr interessant. Ich habe eine Menge gelernt. Karl, hast du noch eine abschließende Frage?
Ich würde gerne eine abschließende Frage stellen. Uns verbindet ja auch die Zusammenarbeit in der Bayerischen Einigung, Bayerischen Volksstiftung, wo wir uns ja heute auch treffen. Inwieweit würdest du sagen, dass so deine wissenschaftliche Praxis auch bei der Einigung, bei der Volksstiftung eingeflossen ist? Gerade unser früherer Präsident Florian Besold, war der ja sehr nahe, hast du ihn beraten?
Oh, er hat eigentlich stärker mich beraten, ja, als ich ihn beraten habe, würde ich sagen.
Vielleicht
juristisch,
aber wissenschaftlich hast du ihn sicherlich beraten.
Er hat sich interessiert immer für das, was ich machte, und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Und das ist wunderbar in dieser Hinsicht, diese Beziehung gewesen. Aber dass
du bringst
dir
heute noch deine Expertise in Bayernspiegel ein.
Ja, klar, gut, das hat er dann auch gelesen. Aber dass ich ihn beraten hätte, so... Ja, indirekt durch das, weiß ich nicht, was ich geschrieben habe, aber da ist ja jemand, der wirklich sehr breit und sehr viel gelesen hat und breiter sicherlich sogar auch wie ich, ja, und beraten, so. Er hat mich viel beraten, ja, so, in allen möglichen Dingen, ja.
Gut, aber du hast auf jeden Fall deine Expertise beim Bayernspiegel eingebracht und auch deine Frau Gabriele Zedlmayr-Murrer, die heute da ist. Und da blickt man ja auf eine sehr lange Geschichte zurück mit dem Bayernspiel. Die habt ihr beide ja in den 90er Jahren begonnen, also bald 30 Jahre, wenn ich richtig rechne.
Ungefähr, ja, so, ja.
Wenn ich richtig rechne. Mhm. Und der Bayernspiegel selbst geht inzwischen ja ins 76., 78.
Naja, so
Jahr.
Alt bin ich jetzt also von
Anfang an. Ja, schon immerhin doch die Hälfte des Bayernspiegels wird geprägt.
Die Hälfte?
Ja.
Stimmt, ja.
Ja.
So,
ja.
Ja.
Echt? Auf jeden Fall, zumindest du jetzt als Redaktionsleiter auf jeden Fall.
Da brauchst du ja schon eine eigene Sammlung für.
Da gibt es eine eigene Sammlung inzwischen, genau, die ist auch gedruckt.
Meine ich
hinter
doch.
Dir.
Meine genau ich doch. Das. Ja. Und die ist mittlerweile ja, wie Sie wissen, wahrscheinlich auch digitalisiert. Ich mache immer den digitalen Bereich da draus und also insofern ist sie auch...
Das gibt es ja auch als elektronisches Buch. Oder?
Es gibt es als E-Book, ja?
Ja, fast immer.
Ja, ja, ich habe es noch nicht gesehen, oder okay. Ich habe es ja gar nicht nachgegangen.
Aber ist fast bei allen. Also
mittlerweile,
auch
ja,
glaube ich auch.
Ja. Mittlerweile machen die das schon. Ja. Ja, es geht auch ruckzuck. Also tatsächlich, es geht leicht und es ist preiswert tatsächlich. Mhm. Ja, dann kommen wir so langsam zu Ende. Ich habe noch mal so eine Frage, die so ganz allgemein ist, nämlich, wenn Sie einen Tag in der Vergangenheit wählen könnten, zu dem Sie jetzt gleich mal eben hinspringen könnten, welcher Tag wäre das?
Ein ganz konkreten Tag.
Ja, genau.
Aha, konkreten Tag, ja.
Als der Polydorus Verdinius sein Werk erschienen
den hätte ich vielleicht ganz gerne kennengelernt. Das ist auch eine sehr interessante Figur gewesen, hat ja die meiste Zeit in England seines Lebens verbracht. Sonst ist er aus Urbino und da kam er als älterer Mann auch wieder zurück. Ja, vielleicht in so einer älteren Phase, das wäre dann 1540 oder so, ja, in Urbino, als er wieder in Urbino war.
Nehmen wir seinen 50. Geburtstag.
Ja, zum Beispiel. Da war er, glaube ich, noch in England.
Ah,
ja,
okay,
so, ja. Also ein bisschen später vielleicht, okay. Ja. So, doch, ihn hätte ich gerne getroffen, aber mein Italienisch ist sehr schlecht, ja, aber da hätten wir Latein,
Griechisch, Hebräisch oder was auch immer.
Ja, das konnte er natürlich, aber
meine ich doch.
Englisch, nachdem er in England war.
Ah, genau, der konnte sicherlich auch Englisch. Ja, das ist ja eher eine Ausnahme gewesen in der Zeit, aber er hat lange in England gelebt und konnte sicherlich auch Englisch.
Also dann buchen wir das Ticket dann noch.
Gut, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprachen wir mit Helmut Sedelmeier über sein Buch Sammlungen in Bewegung, historische Essays. In seinen Essays nimmt uns der Autor mit auf eine Reise durch die Geschichte unterschiedlichster Sammlungen. Von Kunst und Alltagsgegenständen bis hin zu Wissensbeständen und zeigt uns, wie diese Sammlungen über die Jahrhunderte hinweg nicht nur bewahrt, sondern auch immer wieder neu interpretiert und verändert und gehandhabt wurden. Sedelmeier gelingt es, die Dynamik und die verborgenen Geschichten hinter den Objekten lebendig werden zu lassen. Je mehr man liest, desto neugieriger wird man auf die nächste Geschichte und den nächsten Hintergrund und vor allen Dingen auch auf die nächste Ausrede, warum Leute aus Büchern irgendwelche Seiten rausreißen. Hat mir besonders gefallen. Die Essays überzeugen durch ihre Genauigkeit in der Darstellung, ihre erzählerische Kraft und die kluge Verknüpfung von historischen Fakten und auch von persönlichen Beobachtungen. Auch bei der Fülle an Informationen und der Vielzahl beteiligter Personen gelingt es Sedelmeier, den roten Faden nicht zu verlieren und das Thema für Fachleute wie für interessierte Laien gleichermaßen spannend und zugänglich zu machen. Es ist also eine Empfehlung von mir, dieses Buch in die Hand zu nehmen, zu lesen und dabei zu lernen. Das macht auch viel Spaß. Hören heißt dabei sein. Herzlichen Dank an Helmut Sedelmeier für dieses Buch und für das lebendige Gespräch. Mein besonderer Dank gilt auch meinem Co-Moderator Karl Engleitner sowie allen Gästen, die hier sind und die uns zugehört haben und die Wärme hier mit ausgehalten haben. Und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen. An was für immer für Geräten Sie uns zuhören. Ich bin Uwe Kulnick und verabschiede mich gemeinsam mit den Anwesenden aus der 278. Sendung von Hörbahn on Stage. Bleiben Sie neugierig, kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank, ja.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.